Hallo und schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen spannenden Folge des FAYO Podcasts Health Up Your Life. FAYO steht für die Anfangsbuchstaben Food, Awareness, Yoga und Om. Und wir sind drei Frauen, die leidenschaftlich gerne gesund leben, vor allem ganzheitlich gesund. Und wir decken zu dritt die Themenschwerpunkte Ernährung, Bewegung und Achtsamkeit ab. Mein Name ist Mira Flatt, ich bilde seit einigen Jahren im Bereich Faszien-Yoga aus und mir gegenüber sitzen die liebe Petra, Dr. Petra Bracht, Ernährungsmedizinerin und die Psychologin Samira Knott. Heute haben wir ein Thema, was wir auch wieder ganzheitlich betrachten wollen. Es geht um das große Thema Essstörungen. Vielleicht hast du ja auch schon von diversen Essstörungen gehört, von Anorexie, Bulimie bis hin zu Orthorexie. Also da gibt es ja diverse Begrifflichkeiten, die wir mal so ein bisschen genauer uns anschauen wollen, was das eigentlich bedeutet und wie es vielleicht auch dazu kommen kann, um dem Ganzen das einfach mal so ein bisschen, ja, so eine Einordnung zu geben. Ich freue mich sehr und wünsche dir natürlich ganz viel Freude beim Zuhören und wir freuen uns natürlich auch von dir zu hören, wenn dir diese Folge gefallen hat. So, jetzt geht's los.
Hallo, ihr zwei.
Ja, hallo. Sag mal, Samira, hast du das Gefühl, es werden immer mehr Menschen, die an Essstörungen leiden oder bleibt es gleich?
Ich habe das Gefühl, ja. Ob das jetzt nur mein Gefühl ist, ist fraglich, aber die Zahlen zeigen schon, dass vor allem in den jungen Jahren bei Jugendlichen ein Fünftel der jungen Menschen, Mädchen als auch Jungen, also mehr Mädchen, aber ein Fünftel der zwischen 11 und 17-Jährigen Hinweise oder Symptome einer Essstörung zeigt. Und das ist schon wahnsinnig viel, wenn du überlegst, ein Fünftel. Ja, das, und wenn man da dieser Grundbaustein da schon gelegt wurde, dass da irgendwo eine Problematik mit dem Essverhalten besteht, dann besteht das weiterhin dann meistens auch im weiteren Verlauf, wenn man eben groß wird. Also Essen ist immer, bleibt immer irgendwie ein Thema.
Ich denke, vielleicht ist ganz gut für alle die da draußen, die jetzt zuhören, dass wir erstmal so aufzeigen, welche Essstörungen gibt es denn? Also vielleicht mal die ganz groben Großdiagnosen, die es dazu gibt und was sich dahinter verbirgt, wäre ganz gut. Und dann können wir mal einsteigen, warum sich vielleicht sowas überhaupt entwickelt, was die Gründe sind und so weiter.
Genau, ja. Also wir haben ja in der Psychologie, Psychiatrie, Psychotherapie, wie auch immer, das ICD-10, das ist so das klassische Diagnosekriterienmanual und danach sind eben auch die Essstörungen natürlich diagnostizierbar nach verschiedenen Kriterien. Wahrscheinlich, was die meisten kennen, ist die Magersucht, das ist die Anorexia nervosa. Also da geht es wirklich gezielt um die Gewichtsreduktion, um das Körperbild, geht ganz oft auch mit so einer Körperschemastörung einher, dass eben die Betroffenen sich eher dick sehen, obwohl sie wirklich schon sehr, sehr dünn sind. Und auch meistens, wenn das das erste Mal auftritt, sind die Betroffenen auch gar nicht annähernd dick oder übergewichtig, sondern sind eigentlich auch schon immer dünn gewesen. Und da geht es wirklich darum, das Körpergewicht niedrig zu halten, den BMI niedrig zu halten. Und es geht einher mit extremen Sport und anderen Methoden, was dann quasi zur Gewichtsreduktion führt, also auch extremes Frieren und es wird die Kalorien werden gezählt und es gibt verschiedene Symptome, die halt dann doch damit einhergehen, ne? Weil das geht, das nicht.
Bei Petra hat hier gerade so gezeigt, hat sich hier so.
Symptome. Ich wollte eigentlich nur sagen, wie sieht es aus mit Erbrechen Anorektika oder nicht?
Nee, Anorektika,
genau.
Ja. Das sind nämlich dann die Bulimika. Das,
ganz genau.
Kommen wir dann zur nächsten Störung, nämlich der Bulimia nervosa. Ja. Und da geht es auch um Gewichtsreduktion, aber es wird relativ normal gegessen. Nur nach dem Essen wird dann eben erbrochen oder auch Abführmittel genommen, damit es quasi auch direkt wieder rauskommt und es gar nicht im Körper verstoffwechselt werden kann. Genau. Und dann gibt es noch eine dritte Form, das ist die Binge-Eating-Störung. Das ist dann das unkontrollierte Essen in regelmäßigen Abständen, so Essanfälle zu haben, ohne danach auch das Essen wieder loszuwerden. Das heißt, es wird nicht erbrochen oder andersweitig abgeführt, sondern das Essen bleibt drin. Und das sind dann die Patienten, Patientinnen, die eher übergewichtig sind.
Da frage ich mich jetzt zum Beispiel, ob das nicht bei ganz vielen Menschen der Fall ist, dass dieses dass da eine Störung auch dahinter steckt, wenn ich mir schon auch so die Zahlen anschaue, der wirklich fettleibigen Leute, die es heute gibt, ob es da nicht auch irgendwie sowas Verborgenes gibt, aber weil es ja so normal ist, jetzt so übergewichtig zu sein und immer mehr richtig fettleibige Menschen auch gibt, dass man da überhaupt nicht mehr hinguckt. Also
bei der Binge-Eating-Störung ist es wirklich so, dass innerhalb von kürzester Zeit Kalorienanzahlen von 10.000 in einen reingestopft werden. Also es ist wirklich, das sind wirklich unkontrollierte Essanfälle. Es ist nicht so, okay, man isst jeden Abend mal eine Tafel Schokolade und eine Packung Chips, was schon zu viel ist, keine Frage, ja. Aber es hat nichts mit irgendeiner Kontrolle zu tun, sondern es ist komplett einfach in dem Moment, wie quasi ein Blackout und es wird einfach nur in sich reingeschaufelt, obwohl man ansonsten an den meisten Tagen in der Woche das Essverhalten kontrollieren kann. So.
Also das ist dann ab und an ein unkontrolliertes Essverhalten in wahllosen Mengen.
Ja, also wirklich, wirklich wahllos. Okay. Also da berichten Menschen, die davon betroffen sind, wirklich, wenn du die Kalorien wirklich aufzählst, es geht in über 10.000 Kalorien innerhalb von einer Stunde.
Oh, okay.
Also extrem.
Alles klar. Ja. Gut, jetzt haben wir drei Essstörungen, also drei verschiedene Diagnosen. Es gibt eine neue Diagnose.
Noch nicht ganz Diagnose, es ist nicht in dem.
Noch nicht
drin? Nee, ist noch nicht drin, okay. Weil man noch gar nicht weiß, mit welcher Störung es tatsächlich zusammenhängt. Also es geht um die Orthorexia nervosa. Wenn man es übersetzt, das korrekte Essen, es geht nicht darum, wie das Körperbild tatsächlich aussieht, also dass man wirklich ganz, ganz dünn ist oder einem gewissen Schönheitsideal nacheifert, sondern es geht darum, wirklich maximal gesund zu sein und nur die richtigen und subjektiven gesunden Lebensmittel zu sich zu nehmen. Und der Begriff, der kam das erste Mal Ende der 90er Jahre zustande, wo ein Amerikaner seine eigene Zwanghaftigkeit mit gesunden Nahrungsmitteln beschrieben hat, tatsächlich in einem Yoga-Magazin, ganz spannend. Und danach wurde es weiterhin erforscht und mittlerweile, es gibt noch nicht so viel Forschung, weil die Langzeitstudien, die gibt es natürlich noch nicht dazu, ist halt natürlich die Frage, ist es eine Vorstufe von einer Essstörung, ist es vielleicht eine Vorstufe von einer Zwangsstörung oder vielleicht sogar von einer Angststörung, weil es geht auch darum, dass Menschen Angst davor haben, dass das gesunde Essen dem Körper schadet und dass vielleicht auch Essen kontaminiert sein könnte. Also es geht in ganz, ganz viele Richtungen, dass man das nicht einfach jetzt so als eine neue Diagnose quasi eintragen kann, sondern da sind viele noch hin und her gerissen. Es gibt sehr unterschiedliche Forschungsergebnisse und es wird sich zeigen, weil es könnte natürlich auch einfach nur, also nur in Anführungszeichen, ein Trend sein.
Ja, ganz genau. Das ist nämlich das, was mir schon des Öfteren widerfahren ist in der Praxis, dass mich junge Menschen angesprochen haben, ob sie denn jetzt anorektisch, orthorektisch seien, weil sie doch sehr bemüht seien, sich gesund zu ernähren. Und ich denke, da ist es ganz wichtig, dass da noch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit auch erfolgt, weil sich mit gesunder Ernährung auseinanderzusetzen und das dann gleich zu stellen mit einer Essstörung, das geht meines Erachtens gar nicht und in die falsche Richtung. Und von daher müssen wir nochmal genau hingucken. Und du hast jetzt schon mehrere Begriffe eigentlich gewählt und das, denke ich, ist ganz wichtig. Du hast gesagt, es kann eine Angststörung sein, es kann eine Zwangsstörung sein. Wo kommen solche Essstörungen denn eigentlich her?
Ja, es gibt nicht die einzig richtige Antwort darauf, aber es gibt natürlich immer verschiedene Faktoren, die zu einer psychischen Erkrankung führen können. Das sind zum einen die Umweltfaktoren, das sind die frühkindlichen Erfahrungen, das ist auch zum Teil die Genetik, da gibt es auch ganz spannende neue Erkenntnisse darüber. Und natürlich auch die Erfahrung, die wir dann im Laufe des Lebens machen, wie zum Beispiel durch unsere Freunde, durch, wir nennen es ja so Peer Groups, also wird da vielleicht eine Mobbing-Erfahrung gemacht aufgrund des Gewichts, schaut man nur noch Germany's Next Topmodel und man hat das Schönheitsideal und das Bild, man muss ganz dünn sein, um dann auch irgendwie Erfolg zu haben, wie ist die Eltern-Kind-Beziehung, welche Faktoren gibt es da alles, und das sind relativ viele, die da zusammenspielen, ja.
Mir fällt ganz ad hoc ein, was ist denn mit den Menschenkindern, die das Gefühl haben, vielleicht hat es auch stattgefunden, aber vielleicht auch nicht, dass sie die Liebe nicht bekommen haben, die sie eigentlich gesucht haben? Haben die damit auch möglicherweise ein Problem, dass sie sich so, wie sie sind, nicht akzeptieren, egal in welcher Form?
Ja, total. Also die ganzen Essstörungen haben immer etwas mit einem gewissen Perfektionismus zu tun, zwanghaften Kontrollübernahme, ne, und einem sehr geringen Selbstwert und einem sehr schlechten Selbstbild. Und das lernen wir natürlich alles in unserer Kindheit. Und da liegt es natürlich auch nahe, dass die Mutter-Kind- und die Vater-Kind-Beziehung irgendwo schwierig war, ne, oder unausgeglichen oder unausbalanciert, dass das Kind die Erfahrung gemacht hat, ich darf meine Gefühle zum Beispiel nicht zeigen, also kompensiere ich meine Emotionen durch Essen. So zum kleinen Beispiel.
Wo ist die Zwanghaftigkeit dabei? Wie kommt die zustande? Dass eine Zwangsstörung ist, also aufgrund von der Zwangsstörung soll eine Essstörung sich entwickelt?
Aufgrund von der Zwangsstörung, wenn das eine Zwangsstörung vorausgeht?
Ja, oder ist es dann eine Zwangsstörung?
Dann ist es eine Zwangsstörung, die mit einer Essstörung komorbid ist. Also wie zum Beispiel, es kann auch eine Essstörung geben und eine komorbide Depression, dass quasi aufgrund der Essstörung sich eine Depression entwickelt hat, weil natürlich die Menschen und die jungen Mädchen und Jungs, die davon betroffen sind, sich eher zurückziehen, sozial isoliert sind und eher dann auch natürlich in eine gewisse Traurigkeit und Affektlosigkeit reinrutschen. Ne? Und deswegen gibt es dann natürlich dann auch die Depression als komorbide Störung, die dann auftritt.
Ich glaube, bei Essstörungen allgemein fällt mir halt auf, wenn ich das Umfeld betrachte, dass die Betroffenen selbst das natürlich gar nicht wahrhaben wollen oder eben auch das gar nicht sehen. Und deswegen ist es natürlich auch super, super wichtig, in was für einem Umfeld man sich aufhält. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht bei den Menschen, die ich darauf hingewiesen habe, dass das vielleicht nicht ganz so normal ist, wie sie sich verhalten oder wie das Essverhalten ist, dass sich danach auch tatsächlich irgendetwas anderes dahinter verborgen hat. Aber es war sehr, sehr schwierig, weil die Betroffenen jetzt zumindest in meiner Erfahrung, in meiner persönlichen, das nicht wahrhaben wollen, weil sie tatsächlich so davon überzeugt sind oder so fest in ihrem Kopf verankert haben, dass es richtig ist, was sie tun. Aber am Ende wollen sie ja damit auch nur jemand anderem gefallen oder Anerkennung oder sehen Erfolg darin oder wie auch immer, dass ich glaube, dass das einfach super, super schwierig ist, darüber auch zu sprechen. Das wird noch so ein bisschen, also es ist schon ein Tabuthema.
Ja, das finde ich ein ganz wichtiges Thema, das du da gerade ansprichst, weil ich glaube, so von außen her sieht man relativ schnell, ob jemand eine Essstörung hat, also gerade wenn es in diese Richtung Magersucht geht, aber auch wenn Freundinnen erzählen, dass sie dann nach dem Essen doch mal schnell auf die Toilette gehen, sich den Finger in den Hals stecken oder sowas, damit wird ja auch teilweise unter Mädels dann erzählt und ich weiß nicht, geprahlt ist bestimmt ein falscher Begriff in dem Zusammenhang, aber von außen her sieht man das ja relativ gut, man kann es beobachten. Wie geht man jetzt als Freundin, die ein bisschen weiter draußen steht, damit um? Und wie kann ich das dem Betroffenen denn wirklich beibringen, dass der nicht sofort dicht macht und sich abdreht und geht und dann nicht mehr da ist? Gibt es da irgendwie eine Hilfestellung vielleicht von deiner Seite?
Ja, also vor allem sehr sensibel mit dem Thema natürlich umgehen, nicht direkt sagen, ich glaube, du hast eine Magersucht, so wie du aussiehst, oder bewerten, wie gerade die Gewichtsreduktion in den letzten Monaten irgendwie ist. Also da irgendwie so ein bisschen zu schnell eine Diagnose droppen lassen oder in die Bewertung reingehen und sagen, dass einem vielleicht aufgefallen ist, dass dass es der Person nicht gut geht, mal fragen, wie es ihr eigentlich geht. Also vielleicht nicht direkt auf das Gewicht auch fokussieren, sondern einfach so generell, wie geht's dir eigentlich? Willst du was loswerden? Willst du mal was reden? Ich bin für dich da. Zeigen, dass man für jemanden da ist und nicht das direkt quasi koppelt, ne, an die Symptomatik, die vielleicht offensichtlich ist. So, und sich daran tasten und immer wieder die Hilfe auch anbieten, weil Betroffene nicht so gerne Hilfe annehmen. Und da wirklich dranbleiben, wenn es einem auffällt, und irgendwann auch sagen, hey, ich mache mir Sorgen um dich und du kannst mir wirklich vertrauen, und das irgendwann dann auch gezielter ansprechen und vielleicht sogar auch noch mit anderen Freunden drüber sprechen, ob man vielleicht was tun kann für die Person oder gegebenenfalls, wenn es gar nicht besser wird.
Mit oder ohne der betroffenen Person, mit Freunden
reden. Mit der betroffenen Person natürlich,
das, denke ich, ist
genau
auch
wichtig. Ja,
Offenheit.
Offenheit, ja. Genau. Und es als Thema dann auch zu machen, ja. Und ich glaube schon, dass da junge Menschen auch sehr sensibel für sind und das dann aber auch gut annehmen können, so zeigt die Erfahrung zumindest, wenn sie auch dann drauf angesprochen werden. Weil das ist ein Thema, Essstörungen sind auch sehr schambehaftet. Und wenn da erstmal das durchbrochen ist, dass man auch drauf angesprochen wird, das Signal bekommt, ich kann der anderen Person vertrauen, dass sie sich dann auch öffnen. Und der erste Schritt in eine Beratung oder in eine Psychotherapie ist natürlich sehr, sehr schwer. Aber das ist so der erste Schritt, der gemacht werden sollte. Und danach wird es auch eigentlich besser.
Diese Menschen brauchen ja psychotherapeutische Hilfe in der Regel, ja. Mhm. Also selbst ich als Ärztin für Allgemeinmedizin und Ernährungsmedizinerin, also ich traue mir nicht zu, eine Patientin, es sind ja meistens Mädels, wobei ich habe auch in der Praxis schon Männer gehabt mit Essstörungen. Ja. Also die sind vielleicht erstmal augenscheinlich weniger, aber also ich habe sie halt auch gehabt und die sind ja sehr massiv im Verneinen. Mhm. Also ich würde mir nicht zutrauen, diese Menschen alleine zu behandeln, weil die nehmen natürlich auch gerade solche Ernährungsempfehlungen häufig als Beweis dafür, dass sie doch gut zu sich sind. Und deswegen ist es schon wichtig, wenn man es dann schafft, dass die Betroffenen sich therapeutische Hilfe holen. Wo gehen die denn am besten dahin? Weil ich denke, wenn die jetzt zu einem ganz normalen Psychiater gehen, sind sie da richtig?
Naja, zum Beispiel? Psychiater jetzt vielleicht nicht, weil man da schnell auch ein Medikament verschrieben bekommt, ne? Wenn das auch wirklich dann vielleicht komorbid mit der Depression ist oder auch in der Schulzeit, wo vielleicht Jugendliche so diverse Phasen durchmachen, dass es nicht so ernst genommen wird, kann sein, muss nicht. Je nachdem, wie alt die Person ist, vielleicht erstmal eine Beratung suchen, ne? Es gibt ganz, ganz tolle Online Beratungsstellen, wo man auch anrufen kann oder wo man auch so ein Online-Programm machen kann, um erstmal die Informationen zu bekommen. Also die Psychoedukation erstmal ist das Allerwichtigste. Erstmal zu verstehen, was verbirgt sich eigentlich hinter auch so einem Begriff, ne? Das ist ja, jeder hat da so ein eigenes Bild davon, was bedeutet eigentlich Magersucht oder was bedeutet Anorexia. Und da erstmal in die Aufklärung zu gehen. Ja?
Meinst du jetzt für den Betroffenen oder für denjenigen, der das einem betroffenen Menschen
beide,
sagen möchte?
Beide, aber in der, okay, auch in der Psychotherapie ist der erste Schritt immer die Psychoedukation, also dass der Betroffene über das bestehende Krankheitsbild quasi aufgeklärt wird, ne, und versteht auch, welcher Mechanismus steckt dahinter eigentlich.
Also ehrlich gesagt bin ich froh, dass du bei mir in der Praxis arbeitest, weil da kann ich die Patienten direkt zu dir schicken, weil ich weiß von den ganzen vielen Jahren, wo ich eben meist keine Psychologin bei mir in der Praxis hatte, dass es gar nicht einfach war, von dem Moment, in dem man darüber gesprochen hat, bis zu dem Punkt, dass Mädel, Junge oder auch Frau und Mann, dass sie dann wirklich den nächsten Schritt gemacht haben, weil du kannst die ja nicht zwingen, irgendwo hinzugehen. Das geht ja gar nicht. Es geht erst dann, wenn die Menschen sich selbst gefährden und wenn die dann zum Beispiel bei der Anorexie, bei der Magersucht so dünn sind, dass sie eigentlich dann zwangsernährt werden müssen. Aber das ist ja grausam, habe ich im Übrigen alles schon erlebt. Ja, ja.
Und davor gibt es ja auch ganz viele andere körperliche Symptome, die dann mit einhergehen, ne? Also bei der Bulimie zum Beispiel, durch das ständige Erbrechen, wird natürlich auch der ganze Weg, wo es dann quasi vom Magen zurückgeht, gefährdet, ne? Durch die Säure, durch die Magensäure.
Ja.
Bei der Anorexie ist es natürlich auch, dass Hormonstörungen mit einhergehen, bis tatsächlich auch die Periode ausbleibt oder man vielleicht sogar auch unfruchtbar werden kann.
Ja.
Und andere körperliche Symptome, die wirklich
Also dazu muss ich gerade was sagen. Also Anorexie, ich habe einfach ganz viele Patientenerfahrungen schon. Und ich weiß, wenn man rauskommt aus diesem Krankheitsbild und dann auch wieder normal lebt und auch gesund ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit ganz, ganz groß, dass auch diese Menschen dann wieder Kinder bekommen können.
Genau, wenn der Körper wieder stark ist, ne,
ja, und Körper erholt sich
mit Nährstoffen, dass der Körper sagt, ich bin wieder bereit dafür. Ja, das glaube ich auch.
Vielleicht sollten wir jetzt noch mal zu diesem Thema der Orthorexia nervosa kommen, weil das ist ja ein spannendes Thema. Ich kann mich erinnern, dass wir vor einem Jahr, Mira, hast du mich vor einem Jahr mal darauf angesprochen, was ich eigentlich von diesem Krankheitsbild halte und ob ich schon was davon gehört habe?
Ja, ich glaube, mir ist das da das erste Mal so bewusst begegnet, weil mich jemand angesprochen hatte, so, hey, Mira, könnte das vielleicht sein, dass du da so ein bisschen so eine Störung hast? Du bist ja so healthy und so achtest ja so strikt auf deine Ernährung. Das ist ja schon gestört. Also es war so eine Anti-Haltung, weiß ich nicht, der Betroffene oder ich weiß wahrscheinlich, woher es kommt, warum der so eine Anti-Haltung hatte oder mir irgendwie so eins reinwürgen wollte, um mir zu verdeutlichen. Also ich mache da ja nicht mit bei diesen gesunden Sachen. Ich hatte vorher nämlich darüber gesprochen, dass ich das schon beobachte, dass gerade Menschen, die es eigentlich sehr, sehr nötig hätten, mal was zu verändern, auch auf die Idee kommen, dann so eine neue Begrifflichkeit auf einmal in den Mund zu nehmen und so zu kategorisieren. Also die Menschen, die sich dann einfach vegan ernähren zum Beispiel, die sind dann alle auf einmal gestört, weil das wäre ja nicht normal. Also die haben ja alle eine Essstörung. Also so wird dann irgendwie auf einmal gesprochen. Und ich hatte einfach Bedenken geäußert, weil man kann das eben ganz schwer sagen, weil es wird durchaus Menschen geben, die sich dahinter verstecken, also die tatsächlich auch eine vegane Ernährung nutzen, um ihr eigentliches Problem damit zu kaschieren. Also die verstecken sich und sagen, nee, ich ernähre mich nur vegan, haben aber tatsächlich eine Essstörung dahinter und wollen das einfach so ein bisschen, ne, kaschieren. Das gibt es tatsächlich, deswegen will ich es auch gar nicht abstreiten. Trotzdem muss man da wirklich im Einzelfall einfach schauen, wie erkennt man denn, dass es eben nicht nur irgendwie eine Diät ist. Ich habe nämlich ganz viele Menschen beobachtet in meinem Freundeskreis auch. In den letzten Jahren gibt es natürlich unfassbar viele unterschiedliche Arten der Ernährung und neue Trends und neue Studien, die veröffentlicht werden oder auch Bücher, die herauskommen und der eine sagt, ist das und es passiert das mit deinem Körper und besonders, wenn du zum Beispiel Kohlenhydrate weglässt. Ich habe eine Freundin, die isst eigentlich permanent unterkalorisch und verzichtet komplett auf Kohlenhydrate und da war ich dann so mit ihrem Gespräch so, okay, das ist halt schon gesundheitsgefährdend. Du kannst es nicht machen. Das geht ja über eine Diät hinaus. Und da würde ich sagen, da fängt schon, das ist, glaube ich, für meine Interpretation schon auch der Beginn einer Essstörung, weil sie weiß ganz genau, wenn sie jetzt wieder anfängt, normal zu essen, also wieder mehr Kohlenhydrate zu konsumieren, dass sie natürlich auch wieder an Gewicht zunehmen wird. Oder dass eben auch, sie ist sich gar nicht darüber bewusst, dass es langfristig zum Beispiel für ihre Darmflora, für ihr Mikrobiom ganz gesundheitsgefährdend ist. Weil was es in der Langfristigkeit eigentlich macht, so eine Diät zum Beispiel zu haben oder sich so ein fehlhaftes Essen anzutrainieren über eine Diät, das ist das Gefährliche. Und ich finde es eben ganz schwierig, da auch die Leute in so Schubladen zu stecken, weil man ist gerade bei diesem neuen zu gesund Essstörung, kann man das nicht so sagen. Ist nicht so eindeutig wie eine Bulimie zum Beispiel, wo man auch ganz klar sagen kann, also ne, sobald du dir den Finger in den Hals steckst und irgendwie dich vor Essen ekelst oder da gibt's ja ganz klare
Indizien,
genau.
Kriterien dafür.
Und bei der Diagnose, du isst zu gesund, Und ja, das ist ja schon eine Essstörung, finde ich das super schwierig. Also ist auch spannend, dass wir drüber sprechen, weil ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen.
Ja, schmaler Grat. Aber was alle gemeinsam haben, ist, dass eben auch der Selbstwert einfach super niedrig ist und das Selbstbild total gestört ist. Und ich glaube, das ist so der gemeinsame Nenner tatsächlich, dass man erstmal auch schauen muss, warum fokussiert man sich denn so akribisch auf das Körperbild oder auf, okay, bei der Orthorexia ist es vielleicht nicht unbedingt das Körperbild, sondern eher der Gesundheitszustand, aber was sagt der Gesundheitszustand für einen aus? Also was will man damit erreichen? Und dass eben dieses gestörte Körperbild und die Identifikation mit anderen Körperbildern, die man eben so auf Social Media und überall sieht, ja ganz, ganz weit auseinander liegt so. Und da eher mal wieder zu schauen, wo ist es eben entstanden und wie kriegt man den Zugang wieder zu sich hin. Und das ist ja auch so der Ansatz in zumindest der Psychotherapie, so die ich auch bei dir in der Praxis mache, jetzt gar nicht nur zu schauen, wie kann man da jetzt verhaltenstherapeutisch ganz schnell wieder aus dem Mechanismus rauskommen, sondern auch zu schauen, wo ist denn da eigentlich der Ursprung und wie kann man den Selbstwert wieder so steigern und die Selbstliebe so aktivieren, dass man auch das Gefühl hat, ich bin etwas wert und nicht ich bin wertlos und muss auch meine unterdrückten Emotionen mit Essen kompensieren zum Beispiel oder mit der Kontrolle von Nicht-Essen kompensieren.
Also heißt das zum Beispiel, die Orthorektiker, also die wirklich diese Orthorexia nervosa haben, die haben auch ein gestörtes Selbstwahrnehmungsgefühl und meist noch so zwanghafte Strukturen dahinter, das ist ja und häufig gepaart, ne? Und Angststrukturen,
ja,
auch.
Ja. Es gibt ja auch echt Leute, die haben zum Beispiel Angst dann vor Zucker. Also die sind dann so, also um jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, die sind im ersten Schritt könnte das einfach sehr bewusst aussehen, dass man wirklich jede Verpackung umdreht und schaut, gibt es wirklich irgendwo was drin? Die würden das komplett ablehnen, selbst wenn die Oma mal ein Stück Kuchen backt und man weiß, okay, ich ernähre mich eigentlich vegan, da ist jetzt ein Ei drin und man kann sagen, okay, nee, aber mein Gott, dann ist da vielleicht eine vegane Alternative, aber da ist dann Zucker drin und kein, was weiß ich, Dattelsirup verarbeitet und dann würde man das auf keinen Fall essen, weil da ist ja Zucker drin, das ist wie so eine Angst, so ich kann das jetzt, ich kann das doch nicht essen jetzt, weil man, das geht nicht. Und so haben das ja viele auch bis hin zu zum Beispiel so einer Störung oder einem gestörten Verhältnis zu Weizen, beobachte ich. Also die vermeiden Gluten, weil sie mal gehört haben, gelesen haben, dass das nicht gut sei oder Weizenprodukte, obwohl sie überhaupt nicht dagegen irgendwie reagieren oder das löst bei denen im Körper nichts aus. Aber die sagen, nee, das kann ich nicht. Ich kann hier im Restaurant nichts bestellen, hier gibt's nicht glutenfrei.
Genau, das ist Angst vor Kontrollverlust. Genau. Und so haben sie eben die Kontrolle in dem Moment, um zu sagen, ich hab's unter Kontrolle, solange ich kein Weizen esse. So. Und das ist dann in dem Moment für die Person eine logische Zusammenknüpfung, die tatsächlich aber nicht so viel Logik tatsächlich mit sich bringt, ne? Also nur weil da jetzt Weizen drin ist, heißt es ja nicht, dass du jetzt dick wirst oder dass du jetzt irgendetwas bekommst. Also
das, dass du krank wirst zum Beispiel,
oder dass du krank wirst,
überhaupt
genau,
nicht, genau, ne?
Nee.
Das ist jetzt, also ich finde es insofern schwierig, weil ich sehe ja schon meine Aufgabe eigentlich darin, dass ich insbesondere auch die jungen Leute so hingehend informiere, dass sie erfahren, dass Pflanzennahrung wirklich die gesündeste ist überhaupt. Und ich will auf jeden Fall, wenn es irgendwie geht, vermeiden, dass die Menschen, die jetzt bewusst mit ihrer Ernährung umgehen, dass die in diese Ecke gestellt werden, weil das passiert ganz, ganz schnell. Also auch wie Mira vorhin erzählt hat, also da war es eher ein Schlagabtausch möglicherweise. Aber es gibt ja ganz viele Leute auch, die, weil sie für sich nicht so gut sorgen, dass sie dann dem anderen diese Sorge irgendwie madig machen wollen. Also die finden das dann gar nicht gut. Oder zum Beispiel, es gibt ja auch ganz viele Leute, die ein bestimmtes Gewicht haben, die sagen zu jemandem, der eher schmal ist, ach Gott, siehst du schlecht aus, ja. Also diese Geschichte, wie kann man sowas verhindern und also wie kann man das wirklich auch so ein bisschen differenzierter sehen? Weil natürlich wäre es blöd, wenn da so eine Zwangsstörung dahinter steckt und man er kennt die nicht, aber ich behaupte jetzt mal, dass die allermeisten, die sich gesund ernähren, es deswegen tun, aus gesundheitlichen Gründen, aus ethischen, moralischen Gründen oder auch aus Umweltgründen. Und dass da keine Zwangsstörung dahinter steckt. Und wie kann man vermeiden, dass die alle diesen Stempel aufgedrückt kriegen? Weil es natürlich auch ein guter Schachzug von denen, die das nicht wollen, solche vegan lebenden Menschen mit eben diesem Stempel zu hinterlassen.
Ja, total.
Ja, gut, also Orthorexia nervosa ist ja das, ist ja der Begriff dafür. Der ist ja auch noch gar nicht in dieser Tabelle, die du vorhin genannt hast.
ICD-10, genau. Es gibt keine Diagnose, die man so vergeben kann.
Das heißt, das ist ja eigentlich auch schon.
Die man sich selbst gibt, wenn.
Aha, okay.
Also es ist zumindest noch nicht diese Schublade auf, in dem man die Leute da reinstecken kann. Und das ist ja eigentlich schon mal ein ganz gutes Zeichen, weil es eben so.
Ja, auf der anderen Seite, Burnout ist auch keine klassische Diagnose, wird unter Anpassungsstörung diagnostiziert, aber ist quasi der gängige Begriff, ne, für entweder eine vorstehende Depression oder eben dieses Ausgebranntsein oder das nicht mehr die Fähigkeit zu haben, sich anzupassen eben an den Alltag. Aber trotzdem gibt's quasi Burnout und alle sprechen davon, so, ne.
Okay. Naja, ich hatte die Hoffnung, dass es dadurch vielleicht noch so ein bisschen offen gehalten wird, weil es eben nicht so klar und eindeutig sein kann und man einfach im Einzelfall auch so ein bisschen seine emotionale Kompetenz als Therapeut oder auch als Berater, als Umfeld, als Freund einfach nochmal sehr, sehr ernst nehmen muss, um einfach zu schauen, da gehört halt auch ein gewisses Taktgefühl dafür. Man muss schon auch eine richtige Situation dafür haben, sowas anzusprechen. Und wie du ja auch schon gesagt hast, Samira, man braucht natürlich auch eine gewisse Sanftheit. Man sollte natürlich nicht gleich irgendwie mit einer Essstörung in die Tür schlagen. Aber ich glaube, da ist jeder Einzelne von uns gefragt, einfach aufmerksam zu sein für sich. Klar, Thema Selbstliebe ist ein sehr, sehr großes Thema, was man auch proaktiv tun kann für seine Selbstwahrnehmung, aber auch vor allem in der Verantwortung für sein Umfeld, für seine Liebsten um sich herum, dass man da einfach nochmal so einen kleinen Check-in macht und guckt, okay, wenn ich jetzt mal wirklich drüber nachdenke, gibt es da vielleicht jemanden, der eigentlich die ganze Zeit nur über Essen redet? Das ist ja auch schon mal sowas, ne? Warum ist das so ein Thema? So, warum ist es immer nur Essen? Ein großes Thema.
Das ist bei uns ein Riesenthema,
ja, aber da geht es dann um Genuss, um Gottes Willen, was können wir wieder essen und kochen? Und das ist
gemeinschaftlich, ja, das ist ja auch, das ist essensverbindend.
Essen ist so ein Riesenthema total. Für.
Aber, oder auch, wenn man beobachtet gerade, Ich habe die ganze Zeit einfach so junge Mädels vor mir bildlich, weil ich das einfach als Riesenproblem erkenne. Das haben sich mittlerweile auch ein paar Influencer und Blogger auf Instagram geoutet, die nicht nur Bilder zeigen, wie sie ungeschminkt aussehen, also so ein bisschen die Wahrheit wieder zu zeigen, sondern die sprechen auch mittlerweile, sehr häufig wird mir das angezeigt, auch darüber, dass sie ganz klar eine Essstörung hatten und dass es nicht normal ist und dass sie jetzt da offen drüber sprechen, weil sie einfach nicht wollen, dass es noch mehr Menschen so geht, weil wenn du mittendrin steckst, erkennst du es nicht, da wirst du es nicht wahrhaben. Und es passiert unglaublich viel und ich glaube, es sind wirklich am Ende vor allem gefährdet die junge Generation, die jungen Frauen, die sowieso diesem Schönheitsideal von schlank und sportlich entsprechen wollen. Und da sehe ich einfach eine ganz große Gefahr. Deswegen ist einfach mein Appell oder auch das Ziel dieser Folge, für jeden Einzelnen, der das jetzt hört, einfach mal in seinem Umfeld so ein bisschen zu schauen, gibt es da jemanden, den ich irgendwie anders stärken kann, dem ich dieses Selbstwert geben kann oder auch einfach mal einen Hinweis geben kann, hey, pass mal auf, so und so, aber du könntest dich zum Beispiel gesund ernähren und das wäre ja auch total gut, oder wenn du abnehmen möchtest, dann gibt es einen guten Weg dafür, zum Beispiel was Intervallfasten oder so, aber nur auf Kohlenhydrate zu verzichten, da trainierst du dir halt unnötig was an, dass wir einfach alles Wissen, was wir haben, nutzen, um weiter die Informationen weiterzugeben, dass wir das ausrotten, dieses gestörte Essverhalten. Das wäre so mein Wunsch.
Ich glaube, es gibt einen relativ einfachen Weg, wie wir das alles schaffen können. Aber okay, einfach ist ja nicht für jeden gleich einfach, wenn wir uns angewöhnen würden, nicht die anderen immer zu kritisieren, sondern einfach zu sagen, was Tolles an dem anderen Menschen ist. Und damit wird er gestärkt, wohingegen, wenn du hingehst und den irgendwie runtermachst, was ja leider heutzutage ganz häufig auch gemacht wird, gerade wenn Kinder und Jugendliche zusammen sind. Also das Thema Mobbing ist jetzt ja bei uns bekannt. Das gab es früher ganz genau schon so, nur wurde das nie so besprochen, dass man vielleicht auch über genau dieses Thema spricht, dass man sich nicht gegenseitig zerstört, weil es geht wirklich um Zerstörung. Zerstörung der Eigenliebe, des Selbstbewusstseins und so weiter, sondern dass man sich bewusst gegenseitig stärkt. Weil ich glaube, dann gäbe es ganz viel weniger Störungen, gerade beim Essverhalten. Da würde auch keiner mehr auf die Idee kommen, wenn sich jemand gesund ernährt, zu sagen, hey, du bist ja gestört, weil da wieder irgend so was anderes dahinter steckt, was Missgunst oder wie auch immer. Das ist einfach sehr schade. Aber das ist ein sehr langer Prozess. Ich kann einfach nur sagen, für mich, ich bin wirklich bemüht, den Menschen einfach die schönen Seiten aufzuzeigen, weil dann werden auch die Seiten, die vielleicht noch nicht ganz so schön sind, die werden damit auch berührt und die werden dann vielleicht auch wieder schöner. Und wenn das jeder machen würde, wäre das nicht super toll? Das wäre, glaube ich, schon so ein, ja, so ein Ausweg, ja.
Das wäre sehr schön. Ich finde auch eher mehr, und das ist aber das Schwierige für viele, bei sich zu bleiben und eben nicht dieses ganze Außen als eine riesige Projektionsfläche eben zu sehen. Und quasi sich auch in Vorbildern oder sich Vorbilder zu suchen, wie auf Instagram Menschen, die sich eben so präsentieren und man sieht eben nur deren Bühne und man sieht nicht das dahinter. Und ich finde es so toll, ja, wenn mehrere auch dann mal sagen, okay, ich habe auch mal Phasen, da geht es mir nicht gut, da hänge ich auch mal ein paar Tage rum oder ich habe manchmal auch Probleme mit dem Essen und so weiter. Und es gibt ja auch ganz viele tolle Podcasts, die sich wirklich intensiv mit dieser Thematik beschäftigen, wo man auch mal reinhören kann, ne? Und Erfahrungsberichte findet und weiß, okay, ich bin damit auch nicht alleine und ich bin jetzt auch nicht komisch oder weniger wert, weil ich jetzt eine Essproblematik habe, sondern das ist auch etwas, was bei ganz, ganz vielen Menschen passiert und diese eine Norm gibt's eben nicht und so hat jeder eben seine Schwachstelle und irgendwo dann auch mal sein Thema und das bedeutet aber nicht, dass du weniger wert bist oder dass du keine Liebe verdient hast oder keine Anerkennung und auch keine Selbstliebe praktizieren solltest.
Aber es trifft ja ganz viele Mädels und Jungs auch in der Pubertät. Da fängt es ja häufig an. Das ist ja genau die Zeit, wo ja eigentlich kein Stein mehr auf dem anderen stehen bleibt in dem Menschenkörper. Genau. Und wo sich alles neu orientiert. Und da ist es ja häufig so, dass sich die Jugendlichen dann auch an irgendwelchen Idolen entlang hangeln. Wie kann man denen dann helfen? Weil es ist ja normal und die sehen ja meistens nur die Fassade von ihrem Idol oder irgendwelche Peergroups, die vormachen, da will man hinterher.
Ja.
Also wie kann man so einem Menschenkind in dem Alter, wie kann man dem tatsächlich Stärke geben, um nicht abhängig von solchem Außen zu sein? Ich wüsste jetzt nicht, wie man das macht. Okay, ich als Mutter kann einfach sagen, hey, ich liebe dich so, wie du bist, immer und zu jeder Zeit.
Ja, aber das ist schon ganz viel wert und das ist auch nicht immer das, was gegeben ist.
Okay.
Also man sieht vor allem bei Menschen mit Essstörung und auch anderen psychischen Erkrankungen, dass eben gerade die Anerkennung und die Wertschätzung von Vater und Mutter gar nicht gegeben ist, sondern eben geknüpft ist an gute Schulnoten oder irgendwie ein tolles Aussehen oder was auch immer, wo das Kind wieder die Projektionsfläche für den Elternteil ist quasi, ne? Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, seinem Kind immer wieder zu bestätigen, dass es einfach, egal wie es aussieht, wunderschön ist und geliebt wird und einfach das Kind natürlich ist, ja, das ist die bedingungslose Liebe natürlich, aber das so ein Teenie, der in seiner Körperfindungsphase dann natürlich auch drinsteckt und da verändert sich ständig irgendwas, dann sind vielleicht bei Mädchen die Oberweite noch nicht so groß wie bei dem anderen Mädchen und das ist nicht toll oder man hat Pickel oder das verändert sich ja ständig und das ist natürlich die Angriffsfläche auch für in dem Moment eine Abwertung des eigenen Körpers und dann auch da aber in den Dialog zu gehen, zu sagen, okay, das ist leider normal und ich sah früher vielleicht auch mal so aus und aufzuzeigen, dass es eine Phase ist und dass das Leben aus Phasen besteht und dass es auch wieder vorbeigeht und das nicht irgendwie auch zu versuchen, jetzt alles wegzumachen, wegzureden oder da dann auch im Außen etwas zu suchen, damit es besser wird. Also nur weil das Kind vielleicht mal traurig ist, weil es Pickel hat, muss man jetzt nicht shoppen gehen, damit es sich wieder besser fühlt. Also da nicht diese Traurigkeit oder diese Frustration oder dieses negative Selbstbild knüpfen mit etwas Positivem im Außen. So, weil dann wird nämlich verbunden direkt, okay, immer wenn ich mich schlecht fühle,
muss ich einkaufen gehen.
Dann muss ich shoppen gehen zum Beispiel. Mhm. Ja? Oder dann muss ich eben essen. Komm, ich gebe dir erstmal was zu essen, dann fühlst du dich wieder besser.
Also ist so das Rätsels Lösung Liebe geben.
Ja.
Ja, und mal Hand aufs Herz. Und wir haben doch alle schon so Phasen erlebt, ja.
Klar,
also ich inklusive. Und da sieht man in seinem Umfeld was im Außen. Und man ist ja auch mal mehr und mal weniger empfänglich dafür, dass ich auch denke, oh Gott, das ist ja auch manchmal so ein bisschen das schlechte Gewissen, was man hat, wenn man zu wenig Sport zum Beispiel gemacht hat. Wenn wir jetzt mal von der Bewegungsseite dran gehen an so eine Essstörung, dann sieht man da, oh Gott, die sind ja wieder hier richtig gut in Shape. Ja, die haben ja hier den Summer Buddy schon und ich hink hier so nach und dann kommt da so ein Optimierungswahn und dann versucht man so ein bisschen an der Ernährung rumzufeilen und macht so ein bisschen so ein dies, das und dann ist das so eine Phase, mein Gott, dann kann man wieder ein bisschen selbst reflektieren und sagen, okay, ich muss jetzt einfach mal wieder ein bisschen regelmäßiger was machen, damit ich mich wohlfühle. Also dieses Gefühl oder diesen Check-in immer mit sich selbst zu haben, was ist eigentlich der Zustand, wo ich sage, jetzt könnte eigentlich mir jeder andere sonst was in den Kopf werfen, aber es wäre mir egal, weil ich fühle mich gerade gut, so wie ich bin. Und ich finde es auch, ich finde mich auch schön, so wie ich bin. Und ich muss mich auch nicht vergleichen, weil jeder Körper ist anders. Und ich glaube, bei Essstörungen, also steckt wirklich häufig das, was du auch schon eben gesagt hast, so ein Aufmerksamkeitsdefizit am Ende dahinter, weil das ist immer die Suche nach Anerkennung, entweder über ein extrem dünn sein, weil man dann die Anerkennung möchte mit, oh wow, aber schau doch mal, die hat doch eine tolle Figur, die ist ja ein Model, oder in der Partnerschaft, weil man sich wünscht, mehr gesehen zu werden oder weil das eben dieses Schönheitsideal ist, da ist was anders oder das ist extrem, das beobachtet man, da wird man angesprochen, man kriegt irgendwie Aufmerksamkeit deswegen, andere Leute kümmern sich auf einmal und sagen, hey, und so, willst du nicht, du bist doch Model oder so. Das haben ganz viele junge Mädels mit diesem extrem dünn sein. Und man sollte sich, glaube ich, einfach mal ernsthaft hinsetzen und mal darüber nachdenken, was ist, oder auch sich mal wirklich vor den Spiegel stellen nackt und mal schauen, wie schön das ist. Also sich auch mal so anders wahrzunehmen und sich mal Zeit dafür zu nehmen, so, hey, das ist voll schön, dass es so Kurven gibt, weil sonst würde ich ja aussehen wie 0815 oder dass es eben nicht alles perfekt symmetrisch ist. Das ist ja das, was uns ausmacht. Das ist doch die Schönheit. Wer sagt denn eigentlich, was jetzt gut ist und was schlecht ist, solange ich mich doch wohlfühle und es mir doch gefällt oder ich sage, hey, ich möchte eigentlich gar nichts ändern, ich fühle mich jetzt nur so unter Druck gesetzt. Hm. Das ist eigentlich so eine ganz gute Hilfestellung für jeden.
Das ist so, das ist sowas, glaube ich, eher für jeden, dass er so, ja, an seinem Selbstbewusstsein arbeiten kann. Aber bei den Menschen mit Essstörungen, die sehen sich im Spiegel leider nicht so, wie sie aussehen. Das ist das Thema, ja.
Genau, aber da gibt's ja Vorstufen. Wenn man das vielleicht hinkriegen könnte, dass es erst gar nicht so weit kommt, dann bin ich da ein großer Freund von. Und natürlich, um Gottes Willen, ne, wenn man eine Essstörung hat, dann bringt es auch nichts, sich vor den Spiegel zu stellen und mal hier kurz zu gucken, was da los ist. Ja. Da ist es leider dann schon einen Schritt zu spät, da braucht man ernsthaft Hilfe, da braucht man eine Therapie, da muss man auch erkennen, was das Muster dahinter ist und einfach tiefer graben, um Gottes Willen, ich will nicht, dass es hier zu Verwechslungen kommt. Ich sag nur, es gibt wahrscheinlich viele Zuhörer, die sich da auch manchmal so bei ertappen, um einfach so ein bisschen was Konkretes mitzugeben, was man vielleicht mal machen kann, damit es nicht stärker wird oder nicht so sehr ausgeprägt wird.
Genau, deswegen finde ich auch, dass Freundinnen so eine ganz wichtige Aufgabe haben. Freundinnen können sich gegenseitig helfen und die sollen sich nicht gegenseitig runtermachen, sondern wirklich, wenn man eine Freundin hat, dann kann man sich so wunderbar unterstützen und eine Freundin ist, die hat man, weil sie so ist, wie sie ist, ja. Und dass man das dann seiner Freundin auch beibringt, selbst wenn da vielleicht 1-2 Kilos an der Hüfte zu viel sein, an den Hüften oder auf den Hüften zu viel sein, das macht nicht den Mensch aus, sondern es ist so vieles mehr, das Menschsein ausmacht. Aber das sind alles Dinge, ja, darüber muss man halt auch reden können und oftmals wird halt auch leider zu wenig darüber gesprochen. Und deswegen tun wir es ja jetzt hier gerade. Genau. Und ich glaube, das war auch
Anregung
ganz wichtig.
Zu geben. Absolut. Es gibt dann noch ein ganz schönes Buch von, ich glaube, das hast du auch, Mira, von Luise Hay. Wie heißt es jetzt nochmal?
Sie hat ganz viele
die
süße
ganz
Bücher.
Viele schöne Bücher. Aber es geht, ich glaube, es heißt Körper.
Geist und Seele.
Geist und Seele, ja.
Irgendwie so, ich glaube, ich habe es auf Englisch. Also es ist auf jeden Fall.
Aber es gibt noch eins, das heißt Ernährung für den Körper. Von ihr, genau. Und da schreibt sie nämlich auch über Selbstliebe und was man eben Gutes für sich tun kann, wie man gesund für sich und seinen Körper essen kann. Und das ist, finde ich, eine ganz, ganz, ganz tolle, süße Frau, Amerikanerin, die da wunderbare Bücher geschrieben hat, was nicht so, nicht so schematisch jetzt, wie jetzt vielleicht ein deutscher Psychologe ein Buch schreiben würde, rangeht, sondern auch, viel, viel
sehr
mehr.
Sehr einfühlsam auch.
Sehr liebevoll in der
und
Art,
sehr weiblich
sie
auch. Genau.
Ja,
also,
ja. Ist wirklich ganz
ja,
schön.
Ja, vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, dass man zum Beispiel so ein Büchlein mal einer Freundin schenkt, wenn man eben merkt, oh, die bräuchte so ein bisschen mehr und im Moment hapert so ein bisschen auch an Möglichkeit, wirklich ihr näher zu kommen und so weiter. Es gibt da schon Möglichkeiten. Ich glaube, das ist auch eine gute. Und man kann ja einfach mal so sagen, ach, du bist einfach so eine Süße. Oder man nimmt mal den anderen in den Arm und sagt, hey, du bist so schön, ja. Weil Schönheit ist eben nicht nur im Außen, sondern auch im Innen. Und wenn man eine Freundin hat, dann findet man die nämlich schön, so wie sie insgesamt ist, innen und außen. Und das kann man dann ruhig mal sagen.
Mhm. Ja.
Ich bin auf jeden Fall auch dafür, dass wir uns alle in nächster Zeit als kleine Aufgabe jemanden suchen, gerade wenn es da Auffälligkeiten gibt oder auch selbst wenn es keine gibt, dass wir einfach so ein bisschen einfühlsamer und liebevoller miteinander umgehen, dass man den Menschen, die man mag, das einfach sagt, dass man auch, ja, selbst wenn man das für selbstverständlich hält, ja, dass man es einfach ausspricht, das bewegt Welten und erinnere dich einfach daran, dass du gut so bist, wie du bist, dass das ausreicht, wie du bist und dass du einfach wundervoll bist, weil das ist ein Riesengeschenk, dieses Leben und du lebst hier auf dieser Erde mit den Menschen und mit den Dingen um dich herum und du hast das alles selbst in der Hand, also du bist... Da gibt's eigentlich überhaupt gar keine Frage von du bist nicht gut genug oder du musst etwas kompensieren oder du das spielt eigentlich gar keine Rolle. Also mach dir einfach nur mal bewusst, dass du eigentlich total toll bist ohne eigentlich und schreib dir auch regelmäßig einfach deine Stärken auch mal auf und was du alles Gutes machst für diese Welt. Das hilft auch total für dein Selbstwertgefühl und das ist sowas, wo ich auch in Phasen, wenn ich einfach mich über mich selber oft ärgere, das ist so ein Ding, das habe ich einfach, dass ich das auch vielleicht manchmal sogar über mein Essen kompensiere oder auf der Suche bin oder was weglasse oder was hinzufüge. Das ist immer so eine Phase, wenn ich mit irgendwas unzufrieden bin. Und da hilft mir einfach total, dass ich mir aufschreibe oder auch jeden Abend mir klar mache, dass ich alles Gutes mache oder auch, wie mich andere Leute sehen, einfach auch mal selbst darauf zu achten, wie mich andere Leute anschauen auf der Straße, ob die mich anlächeln, ob sind so Kleinigkeiten im Leben, die mir dann einfach auch wieder so den Weg zurückgeben oder so diese Kraft geben, so ja, hey, eigentlich bin ich ja gar nicht so schlecht und es ist total gut, was ich mache und ich brauche jetzt auch nicht dieses oder jenes noch zu machen, um dann das und das zu machen oder um dem und dem Partner oder Kerl oder was auch immer zu gefallen oder was auch immer dahinter steckt. Ja, das wäre jetzt noch so mein persönlicher Tipp, wo ich einfach immer merke, wenn ich auf so einer Spur bin und irgendwie mein Essverhalten irgendwie verändere, warum auch immer, dann hinterfrage ich einfach, okay, warum mache ich das? Für wen mache ich das? Mache ich das jetzt für mich, weil ich mich wirklich unwohl fühle und was ändern will, dann ist das was anderes. Aber sobald ich merke, okay, eigentlich mache ich das, um jemand anderem zu gefallen oder um in irgendeine Schublade zu passen oder weil ich mich gerade nicht gut fühle und eine totale Appetitlosigkeit habe, weil ich irgendwie gerade blöd drauf bin, dann merkt man immer so, da steckt mehr dahinter. Also ja, schaut das, einfach, hört einfach mal in euch rein. Ja. Da ist der innere Arzt.
Ich denke halt auch, dass jeder und auch du da draußen in deiner Einzigartigkeit tatsächlich extremst wundervoll bist. Und das sollten wir eigentlich nie vergessen. Und gerade in solchen Momenten, wo wir vielleicht ein bisschen hadern mit dem einen oder anderen, vergiss es einfach nicht. Du in deiner Einzigartigkeit bist wundervoll.
Absolut. Und vielleicht für dich, wenn du da draußen bist und vielleicht auch mit einer Essstörung schon mal zu kämpfen hattest oder es immer noch tust, nochmal so als Motivation, es ist egal, wie alt du bist und es ist egal, wie es dir auch gerade geht, es lohnt sich immer, da nochmal nachzuschauen und den Ursprung des Ganzen zu suchen. Und nur weil du vielleicht die letzten Jahre, Jahrzehnte, wie auch immer, damit dein Thema hattest, heißt es nicht, dass es auch nicht dafür auch eine Erlösung und vielleicht eine Heilung geben kann. Deswegen gib da den Mut nicht auf. Und ja, wenn du vielleicht jetzt gerade mit den Selbstliebe-Tipps noch nicht so zurechtkommst, dann sei nicht so streng mit dir und nimm den Mut zusammen, um dir Hilfe zu suchen. Und es gibt ganz, ganz viel Hilfe. Und im ersten Schritt vielleicht auch mal das in der Familie anzusprechen oder bei Freunden anzusprechen, dass du Hilfe brauchst, danach zu fragen, damit auch andere die Möglichkeit haben, dir Hilfe zu schenken und dann auch vielleicht einen Therapeuten zu suchen, eine Beratungsstelle zu suchen, und dich dem Thema zu widmen, um einfach wieder mehr Lebensqualität zu bekommen. Und es ist nie zu spät, damit anzufangen. Es lohnt sich immer. Und ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, irgendwie auch für jeden, egal in welcher Situation man ist oder welches Thema man so mit sich trägt, es lohnt sich immer, da nochmal anzuknüpfen, auch wenn man vielleicht schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Es lohnt sich.
Und wenn du vielleicht jetzt eine Frage auch an Samira hast, weil sie sich natürlich gut damit auskennt und auch wahrscheinlich in ihrer Therapie da auch schon ein paar schöne Erfahrungswerte gesammelt hat, dann kannst du uns kontaktieren. Samira ist auch bei Petra im Gesundheitszentrum in Bad Homburg. Sie bietet auch Termine an. Also wenn du dich dafür interessierst oder einfach mehr wissen möchtest, weil du da ein bisschen an dir arbeiten möchtest, dann kannst du uns gerne schreiben. Wie immer auch auf Instagram. Dort haben wir passend zu dieser Folge einen Post für dich vorbereitet. Du kannst uns selbstverständlich auch unbedingt und gerne eine private Nachricht schreiben, die dann nicht öffentlich ist. Du kannst uns zu jeder Zeit auch eine E-Mail schreiben an info@fajo.de. Wir werden die Informationen, die du uns gibst, auch sehr diskret behandeln und auch gerne an Samira weiterleiten und könnten ja so in Kontakt bleiben. So viel genau. Dazu.
Ja.
Ein sehr spannendes Thema. Ich hoffe, wir konnten da wieder so ein bisschen ja, was anregen in den Köpfen, in den Körpern der Menschen.
In den Herzen.
Und den Herzen, ja. Und am Ende, vergesst nicht, dass Gesundheit auch immer ganzheitlich zu betrachten ist. Also egal, wo die Ursache hängt, schau einfach, dass du auch über deine Ernährung, über ausreichend Bewegung und natürlich ein achtsames Miteinander, nicht nur mit dir selbst, sondern auch mit deinem Umfeld, auf dich Acht gibst, auf die Menschen in deinem Umfeld Acht gibst. Und so hast du nämlich alles in der Hand, was du für ein gesundes und glückliches Leben brauchst. Es ist nie zu spät, also fang direkt jetzt damit an. Und wir hören uns nächste Woche mit der nächsten Folge wieder bei unserem Fajo Podcast. Und wir freuen uns, dass du dann wieder einschaltest. Bis dann.
Bis dahin.
Tschüss.